Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Altargeflüster. Wir sind schon bei Folge 14. Heute haben wir mal Henning als Gast. Henning
Hallo.
Ist auch Teil von der Leiterrunde. Den habt ihr noch nicht gesehen, aber wir schon sehr lange. Ich glaube, er ist sogar von uns allen in der Leiterrunde, der am längsten drin ist, ne?
Von denen, die jetzt noch da sind, bin ich am längsten mit dabei, das stimmt.
Krass, ja. Willst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Henning, ich bin 28 Jahre alt, studiere in Münster Medizin und Theologie. Bin quasi, seitdem es die Leiterrunde gibt, kurz nach 2010, als sie damals gegründet worden ist, bin ich dann kurz danach Mitglied geworden, bin schon ewig lange seit meiner Kommunion Messdiener und Anna hatte mich gefragt, ob ich nicht heute mit ihr über eins meiner Herzensanliegen sprechen möchte, über die Messe. Wobei, ich muss ja gestehen, also ich mache ja eigentlich am liebsten Bibel und Ethik. Deswegen ist es natürlich gewagt, dass ich jetzt zu diesem Thema sprechen soll. Aber ich habe mich gut vorbereitet und ich hoffe, dass ich entsprechend alle Fragen beantworten kann.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal. Unser heutiges Thema, wie Henning schon angesprochen hat, die Messe, also alles um die Messe herum. Erstmal, warum heißt es über so, was ist eine Messe? Und dann haben wir nachher auch noch ein paar tiefergehende Fragen über spezifische Sachen, die man in der Messe so macht oder warum man die so macht. Da haben wir auch von den Messdienern und von ein paar anderen Leuten haben wir noch Fragen gesammelt. Da gehen wir dann im zweiten Teil drauf ein. Das heißt, es wird ein Zweiteiler, diese Folge, beziehungsweise diese Folge, Folge 14, nächste Folge, Folge 15, machen wir dann direkt weiter, weil wir da einfach ein bisschen mehr Zeit in das Thema investieren wollen. So schnell kriegt man das leider nicht erklärt, weil vieles davon hat Traditionen, die gehen noch ziemlich weit ins Mittelalter rein und sogar noch davor. Genau, aber wir wollen natürlich die Sachen nicht unerklärt lassen, deswegen nehmen wir uns die Zeit heute. Aber eine Frage habe ich vorweg, die haben wir nämlich gerade als die Messdiener Kinder Fragen aufgeschrieben haben, hat einer nämlich eine aufgeschrieben, genau für Henning. Da steht, wie oft gehst du in die Messe? An Henning von Lucia.
Tja, das würde ich, glaube ich, am ehesten mit einer Durchschnittszahl beantworten, nämlich pro Woche. Ich gehe ein bisschen mehr als einmal pro Woche zur Kirche. Wie man das machen soll, gehe ich natürlich jeden Sonntag, also entweder am Samstag Vorabend oder dann am Sonntag selber. Je nachdem, wann meine Mutter dann auch Zeit hat mitzugehen, dann gehe ich immer mit meiner Mutter zusammen zur Kirche samstags oder sonntags. Und manchmal dann donnerstags oder sonst unter der Woche. Ich war jetzt diese Woche noch auf einer Beerdigung Messdiener. Das heißt also so auf jeden Fall einmal am Wochenende und eventuell öfter in der Woche noch. Aber so ungefähr einmal pro Woche.
So soll es ja auch eigentlich sein, ne? Und Henning ist auch der von uns am meisten einspringt, wenn einer ausfällt bei den Messdienern. Dann macht das meistens Henning.
Ich würde sagen, ich liege dieses Jahr schon uneinholbar vorne.
Ja, also wir sind dabei, ein Stempelheft zu entwickeln. Ich glaube, Henning hat schon ein paar viele Stempel. Ja, genau. Dann starten wir einfach mal in die Messe. Die Messe hat, also viele, die regelmäßig in die Kirche gehen, wissen das bestimmt, dass die Messe einen recht einfachen Ablauf hat. Aber bevor wir den Ablauf angehen, sagen wir einmal, worüber reden wir eigentlich, wenn wir sagen Messe? Das müssen wir nämlich vorher besprechen, damit auch alle wissen, worüber wir reden. Henning hat sich darauf vorbereitet, auf die Frage, und hat eine ganz interessante Erklärung für uns.
Richtig. Tatsächlich haben wir mit den Gruppenstundenkindern noch letzte Woche über dieses Thema gesprochen. Da hat mir nämlich einer gesagt, ja, ich war ja jetzt bei der Messe, wo meine Cousine getauft worden ist. Und ich habe schon gedacht, mein Gott, jetzt haben wir schon in Wessum Messen, wo auch getauft wird. Bis ich dann dahinter gestiegen bin, Moment, der redet gar nicht von der Messe, sondern der meinte Gottesdienst. Und deswegen muss man vielleicht mal erst ganz kurz sagen, alles, was wir so in der Kirche machen, also Taufen und die Messe selber und andere, ich sag mal, Veranstaltungen, die was mit Gott zu tun haben, die nennt man als Oberbegriff einfach Gottesdienste. Das heißt, die Messe ist ein Gottesdienst, die Taufe ist ein Gottesdienst und dann gibt es noch viele andere Feiern, wo ich jetzt gar nicht darauf eingehen möchte, das sind alles Gottesdienste und dann gibt es eben die Messe. Und die Messe, das ist also hört sich ja im ersten Moment an wie so ein typisches deutsches Wort. Aber Messe, was heißt das denn eigentlich? Und das habe ich tatsächlich noch mal nachgeschlagen, weil in dem tollen, über 300-seitigen Buch, was ich noch mal gelesen habe, extra zur Vorbereitung, da wird ganz viel Interessantes gesagt, aber da steht nicht drin, warum die Messe Messe heißt. Und dann habe ich noch mal in dem Lexikon nachgeschlagen. Und das kommt tatsächlich, also dass es vom lateinischen Missa kommt, wusste ich. Und dieses lateinische Missa, das kommt vom Verb, also vom Tunwort mittere, senden. Und am Ende der Messe sagt der Priester oder bei uns im Besten manchmal der Diakon, geht hin in Frieden. Und auf Latein heißt das ite missa est. Das heißt, am Ende werden die Leute eben in die Welt geschickt, sollen da das Evangelium verkünden, sollen mitbauen am Reich Gottes. Und diese Aussendung, diese Entlassung, ite missa est, ist dann tatsächlich zum Oberbegriff für diese ganze Veranstaltung geworden, für die gesamte Eucharistiefeier. Da ist das lateinische Wort Missa für dann benutzt worden und daraus ist das deutsche Wort Messe geworden. Das heißt, man könnte sagen, die Messe ist also quasi eine einzige große Sendungsfeier, wo die Christen geschickt werden in die Welt.
Es gibt natürlich auch ein paar andere Formen von Gottesdiensten, wie Henning schon gesagt hat, meistens bei den Sakramenten. Wortgottesfeiern sind ja auch momentan im Kommen, einfach weil wir zu wenige Priester haben. Da habe ich ja mit Dominik, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, Wortgottesfeier-Leiterausbildung haben wir gemacht. Genau, das ist meistens, gibt es ja, also die Messe besteht aus Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Und der Wortgottesdienst ist das, was wir halt dann meistens, wenn wir eine Wortgottesfeier machen, auch machen. Ein bisschen ausgeschmückter, dass das sich nicht so anfühlt wie Messe und abgehackt so quasi in der Mitte, sondern schon ein bisschen schöner. Und dann gibt es meistens auch Wortgottesfeier mit oder Wortgottesfeier ohne Kommunausteilung. Das kommt halt darauf an, ob man Kommunhelfer da hat oder nicht. Aber die Messe ist im Prinzip einfach nur das Ganze. Also das Komplette. Erst kommt der Wortgottesdienst, der geht bis zu den Fürbitten, beziehungsweise die Fürbitten gehören da auch noch zu. Und ab den Fürbitten beginnt dann eben die Eucharistiefeier. Eucharistie, erklärt euch Henning jetzt auch noch mal kurz.
Genau, Eucharistie, habe ich ja gerade schon gesagt, ist ein anderes Wort für Messe. Und während Messe aus dem Lateinischen kommt, kommt Eucharistie aus dem Griechischen. Eucharistie heißt Danksagung. Das heißt, die Messe ist quasi eine Danksagung der Menschen an Gott. Das heißt, wir wollen Gott Danke sagen dafür, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er mit uns gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und uns quasi so die Nachricht von Gott gebracht hat, die Nachricht vom Leben, die frohe Botschaft und uns eben die Möglichkeit gegeben hat, in Gemeinschaft mit Gott zu leben und am Ende in den Himmel zu kommen. Und dafür sind wir natürlich übermäßig dankbar und diese Dankbarkeit bringen wir zum Ausdruck in der Eucharistie, in der Messe.
Das zur Wortbedeutung. Wenn wir jetzt einmal in den Ablauf gehen, der ist, was heißt lang, aber da gibt es ein paar Dinge, die wir ansprechen. Also blenden wir hier hinten immer ein, worüber wir gerade reden. Momentan ist da noch unsere schöne Kirche zu sehen. Genau. Ich würde aber erstmal mit einer Einstiegsfrage anfangen. Henning, kannst du mir erklären, wann die Messe beginnt?
Ja, das ist ja natürlich eine gemeine Fangfrage, weil ich habe zwar nicht den Wortgottesleiterkurs besucht, aber ich habe ja da auch so meine Erfahrungen und solche Kurse. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, die Messe fängt irgendwie mit dem Kreuzzeichen an oder wenn die Messdiener an dieser Glocke ziehen, aber die Antwort, die du gerne hören möchtest und die Antwort, die auch einfach richtig ist, ist Populo Congregato, also wenn sich das Volk versammelt. Und das finde ich eigentlich ist auch ein wirklich schönes Zeichen, weil das zeigt nochmal, die Messe, das ist nicht irgendwie was, was der Priester da vorne alleine macht, sondern das ist was, das macht die gesamte Kirche, also die Gemeinde hier vor Ort. Alle, die zur Kirche kommen, die sich auf den Weg machen mit dem, was sie so irgendwie im Gepäck haben, was alles schief läuft, was gut läuft, so wie sie als Menschen sind, kommen zusammen in die Kirche und feiern da zusammen Gottesdienst, feiern zusammen die Messe. Natürlich, der Priester hat da eine besondere Rolle, aber ohne die Leute, die dabei sind, wäre das einfach nicht richtig. Und deswegen, die Messe wird eben von allen gefeiert und deswegen beginnt die Messe, wenn sich das Volk versammelt.
Wenn denn die Gemeinde sich versammelt hat?
Wenn die Gemeinde sich dann in der Kirche versammelt, versammeln sich quasi zeitgleich in der Sakristei der Priester und die Messdiener und alle anderen, die irgendwie was zu tun haben, also Lektor und Diakon und sowas. Und dann beginnt nicht die Messe, sondern dann beginnt der Einzug. Das heißt, die Messdiener ziehen an dieser Glocke und alle verlassen die Sakristei, machen die Kniebeuge. Und nach dem Einzug, wenn der Einzug zu Ende ist, dann stellt sich der Priester an seinen Sitz und macht das Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und eröffnet quasi damit den Gottesdienst, damit auch alle sofort sehen, okay, das ist hier eine Versammlung von Christen, damit das sofort klar ist. Deswegen beginnen wir mit dem Kreuzzeichen.
Genau. Und dann kommt normalerweise eine Begrüßung. Manchmal ist das schon so ein meditativer Text oder das Thema der Messe, wenn die Messe ein spezifisches Thema hat, das ist auch ganz oft so. Manchmal sagt er aber auch einfach nur so, danke, dass Sie sich heute hier versammelt haben. Wir feiern jetzt zusammen Messe. Das kommt dann halt immer drauf an. Genau, das ist aber so ein bisschen unformal, aber gehört halt auch irgendwie zur Liturgie dazu. Also es ist zumindest offizieller Teil der Liturgie. Anders als danke gleichfalls, aber da komme ich später drauf zu. Genau. Und nachdem dann alle angekommen sind, begrüßt wurden, dann können wir endlich mal so richtig anfangen. Nämlich dann starten wir direkt mit einem komplizierten griechischen Wort, nämlich Kyrie. Kyrie sagt man ja auch, Kyrie Eleison sagt man teilweise auch so in der Messe. Und das, was wir da machen, heißt tatsächlich auch Kyrie.
Genau. Anna hat schon gesagt, es ist ein griechisches Wort. Und Kyrie, das heißt Herr. Und Eleison, das heißt erbarme dich. Das heißt, das, was viele von euch vielleicht einfach auf Deutsch ganz oft sagen, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich, ist einfach nur die wörtliche Übersetzung von dem, was da auf Griechisch gesagt wird. Jetzt fragt man sich natürlich, mein Gott, warum haben wir in Deutschland im Jahr 2024 irgendwelche griechischen Texte? Und Anna hat ja gerade schon mal gesagt, vieles in der Kirche, in der Messe hat eine ganz lange Tradition. Und so ist es tatsächlich auch mit dem Kyrie. Das Kyrie hat die Kirche übernommen, tatsächlich vor, ich sag mal so knapp 2000 Jahren, also als das alles anfing. Da gab es ja in der Umwelt, in Griechenland und in Rom auch ganz viele andere Götter. Und die hatten auch, ich sag mal, Gottesdienste. Und diese Götter sind begrüßt worden und auch der römische Kaiser, immer wenn er irgendwo ankam, dann gab es quasi so Huldigungsrufe, so ah, hier, da kommt der Kaiser her, Kyrie Eleison. Und das hat die Kirche übernommen und hat dann gesagt, mein Gott, hier diese ganzen anderen Götter und der Kaiser, der irgendwie so tut, als wenn er ein Gott wäre, nein, der echte und wahre Gott, das ist unser Gott und deswegen sagen wir jetzt am Anfang der Messe bis heute und sagen damit quasi immer noch, unser Gott ist der richtige Gott und die anderen Götter, die wollen wir, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Herr, erbarme dich.
Genau. Nach dem Kyrie kommt direkt ein weiteres fremdes Wort, nämlich Gloria. Das ist aber diesmal nicht griechisch, sondern lateinisch. Heißt?
Das heißt Ehre. Und wer an Weihnachten schon mal in der Kirche genau zugehört hat, der kennt bestimmt aus dem Lukas-Evangelium die Geschichte, wie die Engel erscheinen bei der Geburt Jesu und dann anfangen zu singen und sagen, Ehre sei Gott in der Höhe. Oder auf Latein, Gloria in excelsis Deo. Und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz wunderschön, weil unsere Messe, die ist ganz voll mit Zitaten aus der Bibel. Also dieses Gloria in excelsis Deo ganz am Anfang, das ist schon quasi ein Zitat. Und nachher, wenn wir dann bei der Eucharistiefeier sind, da gibt es dann noch mehr von diesen alles. Zitaten. Es, also es ist ganz viel, ist alles, heute würde man sagen, einfach dreist abgekupfert. Einfach aus der Bibel abgeschrieben.
Ja, wo sollen wir es auch sonst hernehmen? Ne? Also. Nachdem wir dann den Herrn gelobpreist haben, kommt dann erstmal das Tagesgebet. Jetzt fragt man sich, warum heißt das Tagesgebet? Weil es gibt das Tagesgebet, das Schlussgebet. Das Schlussgebet heißt Schlussgebet, weil es am Schluss kommt. Warum heißt das Tagesgebet dann nicht Anfangs- oder Einstiegsgebet, sondern Tagesgebet?
Ja, das raffiniert ist natürlich, das heißt ja nur in Deutschland Tagesgebet. Das in anderen Sprachen, im Lateinischen zum Beispiel, heißt es Collecta. Und wer schon mal in der Kirche bei der Collecte dabei war, der hat vielleicht gemerkt, da geht jemand mit so einem Körbchen rum und der sammelt Geld. Und genauso ist die Collecta, also das Tagesgebet, auch eine Sammlung. Mhm. Und zwar, wenn die Leute alle gekommen sind und wir den Herrn begrüßt haben im Kyrie und uns einfach im Gloria gefreut haben, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns die Schuld vergeben möchte. Und alle, die da jetzt sind, mit dem, was sie irgendwie im Leben gerade, was nicht so gut läuft, aber vielleicht auch Sachen, wo man einfach für danken möchte. Und das bringt ja jeder so, ich sag mal, sein Päckchen mit. Und dann, wenn der Priester die Hände ausbreitet am Anfang vom Tagesgebet und sagt, lasset uns beten. Dann macht er eine kurze Pause, es ist still und jeder kann das, was er mitgebracht hat, kann er vor Gott stellen und kann einfach so, wie er jetzt gerade ist, seine Anliegen, das, was ihn bewegt, das kann er Gott hinhalten und der Priester sammelt das alles ein, Kollekta, hält das zu Gott und spricht dann für die Gemeinde quasi stellvertretend einfach im Tagesgebet ein gemeinsames Gebet. Und häufig ist das so, dass der Text einfach, ich sag mal, so ein bisschen so eine Einführung ist in die Texte, die nachher noch kommen. Das heißt, das setzt quasi so einen ersten Impuls, was erwartet uns heute so als Thema, wenn man so sagen möchte. Und mit dieser Kollekta, mit dem Tagesgebet, endet auch tatsächlich der, ich sag mal, erste kleine Teil der Messe, nämlich die Eröffnungsriten. Das heißt, von Einzug bis zum Tagesgebet, das ist der erste Teil der Messe.
Sind wir alle angekommen, dann wurden wir alle gesammelt und kann man quasi zusammen durchstarten. Das tut man dann meistens, beziehungsweise fast immer, mit der Lesung. Manchmal kommen dann natürlich auch noch Lieder hier und da, aber die sind natürlich frei zu wählen. Also da gehen wir jetzt nicht drauf an, welches Lied kommt, außer es ist natürlich ein wichtiges Lied. Nach dem Tagesgebet kommt dann die erste Lesung, also die erste Pause quasi. Da darf man sich dann auch hinsetzen und da hört man dann halt auch zu. Die Lesung ist natürlich aus der Bibel selber, es ist nicht das Evangelium. Das wird natürlich an einer anderen Stelle gelesen, das nennt sich dann Evangelium. Aber genau, die Lesung liest halt andere Stellen aus der Bibel. Das sind nicht unbedingt alle. Es gibt Lesekreise, also es ist immer genau vorgeschrieben, welche Bibelstelle wird an dem und dem Tag gelesen. Es gibt insgesamt wie viele Lesekreise?
Lesejahr, es gibt zumindest für die Sonntage gibt es 3 Stück. Genau. Lesejahr A, B und C.
Genau, ja. Und zusammen ergeben die dann leider nicht die komplette Bibel, aber einen ziemlich großen Teil der Bibel, damit halt jeder, wenn er denn jetzt mal 3 Jahre am Stück jeden Tag, also nicht jeden Tag, sondern jeden Sonntag in die Messe gehen würde, würde der einen sehr guten Überblick darüber haben, was alles so in der Bibel steht. Kann man natürlich auch selber zu Hause lesen, aber ist natürlich manchmal ein bisschen cooler, wenn einem das vorgelesen wird. Und es ist auch in so kleine Häppchen verpasst. Was auch witzig ist, also es kommt nicht immer eine Lesung, sondern manchmal kommen auch 2 Lesungen. Das kommt halt auf die Kirche an und es gibt natürlich auch so Feiern wie zum Beispiel Ostern, da gibt es sogar 3 Lesungen so. Ne?
Aber, oder mehr.
Oder mehr, je nachdem. Normalerweise sind immer 2 Lesungen eingeteilt, das heißt es gibt pro sagen wir mal Sonntag, also pro Sonntag 2 Lesungen. Wir lesen aber nicht immer alle Lesungen. Also manchmal ist das so, das kenne ich zum Beispiel, wenn die Messe ein bestimmtes Thema hat oder so, dann gucken sich die Leute gerne, oh, welche Lesung finde ich am schönsten und suchen sich halt die eine aus oder die andere. Wenn das Fest ein bisschen besonderer ist, was da gefeiert wird, lesen wir meistens beide. Normalerweise bleibt man einfach irgendwie immer bei der ersten, habe ich so das Gefühl bei uns. Genau, die sind nämlich aber auch aus 2 verschiedenen Teilen der Bibel.
Richtig. Die erste Lesung ist eigentlich grundsätzlich aus dem Alten Testament und da muss man sagen, das macht tatsächlich auch Sinn, dass wenn eine Lesung gelesen wird, dass es dann die erste ist, wenn ich mich schon entscheiden muss, weil die Lesungen aus dem Alten Testament immer so ausgesucht worden sind, dass sie irgendwie was zu tun haben mit dem Evangelium, was an dem Tag vorgelesen wird. Das heißt, die erste Lesung, die ist immer wirklich, da hat sich jemand hingesetzt und hat sich Gedanken gemacht und die zweite Lesung, die ist meistens aus dem Neuen Testament und da hat sich jetzt nicht niemand keinen Gedanken gemacht, sondern da steht auch ein Gedanke dahinter, der führt aber dazu, dass das meistens nicht so viel mit dem zu tun hat, was im Evangelium vorgelesen wird, weil wie beim Evangelium, das Evangelium wird je nach Lesejahr quasi, ich sag mal, von vorne nach hinten durchgelesen und genauso hat sich dann jemand bei der zweiten Lesung gedacht, so, jetzt nehmen wir uns einfach irgendein Buch, so einen Brief aus dem Neuen Testament und lesen den auch von vorne nach hinten. Das heißt, es ist eine sogenannte Bahnlesung. Das Problem ist jetzt aber, dass, keine Ahnung, wenn wir jetzt den Römerbrief lesen, dass Paulus über irgendein Thema schreibt und das hat einfach dann mal so maximal gar nichts zu tun mit dem, was im Evangelium steht. Das heißt, wenn man schon was aussuchen muss, dann ist es meistens sinnvoll, dass man die erste Lesung und das Evangelium dann nimmt, weil das hat die Kirche so ausgesucht, dass es halt was miteinander zu tun hat. Sonst hat man wirklich teilweise 2 Sachen, wo man sich denkt, mein Gott, also da heißt es gar nichts mehr miteinander zu tun.
Ja. Ja, also es gibt tatsächlich viele Teile von der Messe, die sind schon vorgeschrieben und die sind auch schon ausgerechnet. Da gibt es auch Internetseiten, könnt ihr gerne mal googeln, wenn ihr euch interessiert, was wird heute gelesen, was wird morgen gelesen. Das steht tatsächlich alles im Internet und das ist halt auch verpflichtend. Also man liest dann eben auch das, was gelesen werden muss. Das gilt für die Lesung, das gilt fürs Evangelium. Das gilt auch, glaube ich, für ein paar Gebete, ich weiß nicht welche.
Ja, tatsächlich an den Sonntagen ist es eigentlich so, dass also die Sonntage haben eigene Tagesgebete, die dann auch wieder zum Evangelium natürlich passen. Und natürlich gibt es dann unter der Woche auch so eine ganz große, ich sag mal, Rubrik, wo man dann Tagesgebete, Gabengebete und Schlussgebete, die kann man dann aussuchen. Aber an manchen Tagen, also an Ostern und Weihnachten zum Beispiel, ist es natürlich so, da sind die Texte halt auch einfach vorgegeben, einfach weil das mit dem Fest dann was zu tun haben soll.
Genau, ja. Also es ist nicht so, dass dann irgendeiner in der Sakristei steht, vorher mal durchblättert und dann guckt, ach, wo landet mein Finger heute, sondern das ist alles ziemlich hier vorgeschrieben. Aber gehen wir mal weiter. Die Lesung ist dann auch irgendwann mal zu Ende mit den Worten, Worte des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott.
Dankeschön. Das ist so ein Reflex bei Mestin, das muss man sagen. Nach der Lesung beginnt nämlich dann tatsächlich der Teil, wo die Mestiner wieder wach werden müssen. Das Halleluja, also das Lied Halleluja, wird gespielt, ist natürlich auch wieder ein Fremdwort. Was bedeutet Halleluja?
Tja, das ist jetzt tatsächlich schon die dritte Sprache. Wir hatten schon Latein, wir hatten Griechisch. Halleluja, das kommt aus dem Hebräischen tatsächlich, also richtig international heute. Und das heißt übersetzt, lobet den Herrn. Also da steckt quasi der Gottesname, der hebräische Gottesname, Yahweh, Halleluja, also lobet eben Gott den Herrn. Und das ist quasi dann ein Loblied, was wir singen und meistens wird dann noch irgendein Satz dann auch aus der Bibel zitiert, aus dem Neuen Testament, der irgendwas mit dem Evangelium zu tun hat, was gleich vorgelesen wird, weil das quasi jetzt das Halleluja ist, die Vorbereitung dafür, dass wir jetzt das Evangelium gleich hören.
Macht doch Sinn, weil das Evangelium hätten wir ja nicht ohne Gott, ohne Jesus. Also ist das ziemlich rechtmäßig, ihn auf dem Weg zur Verkündigung zu loben quasi.
Es ist würdig und recht.
Es ist würdig und recht. In Wahrheit, das ist würdig und recht. Ja, genau. Und dann schließt sich nämlich direkt, also Halleluja wird meistens während der Evangeliumsprozession gespielt. Das heißt, wir gehen dann auf dem Weg quasi schon das Evangelium holen und dann zum meistens Ambo Evangelium gelesen. Sind wir ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Gibt es auch Lesejahre und das ist dann natürlich auch immer so ein Text. Meistens sind das die, welche Evangelien?
Achso, meistens sind das die synoptischen Evangelien, genau. Also das kommt vom auch wieder aus dem Griechischen und das heißt zusammen, also schauen, also man kann die quasi nebeneinander legen und wenn man die nebeneinander legt, dann stellt man fest, mein Gott, die erzählen ja irgendwie sehr wörtlich die gleiche Geschichte. Das heißt, das sind die drei Evangelien, sind Markus, Matthäus und Lukas, genau. Und dann gibt es eben ein nicht synoptisches Evangelium, das ist das vierte, das ist das Johannesevangelium und wer jetzt aufgepasst hat, drei Lesejahre, drei synoptische Evangelien, oder könnte ein Zusammenhang bestehen? Da fragt man sich natürlich, wann wird Johannes gelesen? Mhm. Und Johannes, einfach wegen dem, was er in seinem Evangelium an Stoff verarbeitet hat, wird häufig in den geprägten Zeiten, also wenn man auf Ostern und Weihnachten zugeht, in der Fastenzeit, im Advent, und dann in den Festzeiten, also an Ostern und Weihnachten gelesen.
Genau. Wer Theologie studiert, was wir beide machen, der musste auch schon mal die synoptischen Evangelien nebeneinander legen und dann eine Textstelle auswerten. Das Johannesevangelium ist einfach ein bisschen pneumatologischer. Das heißt, einfach ein bisschen geistorientierter. Also es geht tatsächlich um die Sendung und den Glauben und den Heiligen Geist mehr als bei den Synoptikern. Da geht es meistens um historische Ereignisse, Jesus und was er so erlebt hat quasi. Genau. Und deswegen machen wir das so, wie wir das machen. Das hat dann irgendjemand irgendwann mal festgelegt. Aber es kommt keiner zu kurz. Nachdem wir das gelesen haben, kommt dann an Sonntagsmessen, wir sind ja jetzt bei einer Sonntagsmesse, dann kommt eben die Predigt. Ist schon wieder ein Fremdwort, Henning.
Ja, dieses Mal ein lateinisches Fremdwort. Das kommt von predicare, ein Tunwort dieses Mal, ein Verb. Mhm. Und das heißt schlicht und einfach verkünden. Das heißt, derjenige, der sich da hinstellt, meistens ist es ein Priester oder Diakon. In Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern ist es seit ein paar Jahren auch so, dass mal Pastoralreferenten oder andere Leute dann eingeladen werden, dass sie dann da diese Predigt halten und die sollen da was verkünden. Idealerweise wäre es natürlich gut, wenn sie das Wort Gottes verkünden, aber es gibt tatsächlich auch, ich sag mal, mehr so Anlassreden, je nachdem, also bei einer Hochzeit zum Beispiel wird häufig viel mehr dann über das Brautpaar gesprochen, also es ist dann mehr so eine, ich sag mal, so eine allgemeine Anlassrede, aber eigentlich die Predigt soll den Leuten erklären, das, was in der Bibel steht, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, es ist eine alte Sprache, sind fremde Texte, erstmal das zu erklären und vor allem uns zu sagen, was hat das eigentlich heute und vor allem mit mir zu tun. Also das, was vor über 2000 Jahren passiert ist, warum soll ich da überhaupt irgendwas von für mein Leben heute irgendwie mir merken? Und dafür ist die Predigt da, um zu erklären, was hat das eigentlich mit mir zu tun?
Genau, das heißt Sitz im Leben. Das ist gute Redner können das auch auf einer Hochzeit sehr gut dann noch theologisch auslegen. Andere drucken sich das dann halt im Internet aus. Aber die Predigt, meistens recht lang, manchmal recht kurz, kommt darauf an, ob nachher ein Fußballspiel läuft, ist dann halt auch irgendwann zu Ende. Und während dann die Messdiener sich quasi ein bisschen ausruhen durften, kommt dann das Glaubensbekenntnis. Henning hat mir das, als wir haben da irgendwann mal drüber geredet, ich habe gesagt, warum kommt denn das Glaubensbekenntnis nach der Predigt? Und er hat mir das so richtig lustig erklärt. Magst du das wiederholen?
Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, das habe ich von einem Baptisten, das sind vor allem Leute in den Vereinigten Staaten, die ganz viel Wert auf die Taufe legen. Und das ist eine evangelische, ich sag mal, Form von Kirche. Und der ist katholisch geworden, dieser Baptist. Und er hat gesagt, also man weiß ja auch gar nicht, was der Priester einem da so alles erzählt. Der kann einem ja, keine Ahnung, erzählen, der Himmel ist grün und im Himmel fliegen rosa Elefanten. Das heißt, der Priester erzählt sehr von davon, was er glaubt. Und das Glaubensbekenntnis, das Credo, hat dann die Aufgabe, die Leute daran zu erinnern, was sie eigentlich glauben sollen. Das heißt, es ist quasi, ich sag mal, der offizielle Glaube der Kirche, so nach dem Prinzip, egal was der Priester da vorher in der Predigt vom Stapel gelassen hat, das ist aber das, was die Kirche wirklich glaubt. Und da wird dann eben, ich sag mal, ein bisschen ausgefaltet, wird dann eben besprochen und die Gläubigen nehmen das für sich an. Deswegen Credo, erste Person Singular, ich glaube. Das heißt, ich mache mir das zu eigen. Und dann wird was gesagt über Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Also eben das, was alle Christen glauben sollen. Das wird dann im Credo nochmal von allen ausgesprochen.
So technisch gesehen eine Absicherung der Kirche, dass wir, was auch immer da geredet wird, dass wir dann nochmal drauf zurückkommen, dass wir aber auch wirklich das Korrekte glauben.
So, wie sagte der Konvertit? After someone has told you what he believes, we remember what we are supposed to believe. Ja, genau. Was wir glauben sollen.
Ja, ja. Ja, so dramatisch ist es dann meistens nicht. Aber es ist schon witzig, dass es da tatsächlich sogar noch eine Absicherung gibt. Nachdem wir dann festgestellt haben, wir glauben immer noch alle das Gleiche, kommt dann tatsächlich die Fürbitten. Und die Fürbitten, die sind dann etwas, das kommt tatsächlich aus dem Volk heraus. Das liest ja meistens dann auch der Lektor vor. Manchmal auch, vor allem, wenn wir so Messdiener-Aufnahme haben bei der Kommunion, lesen die Kommunionkinder, also die Messdiener lesen das vor. Wer auch immer, das sind nämlich Bitten, die wir vorbringen an Gott. Meistens sind das 7, die haben auch eine Struktur. Wir machen aber tatsächlich oft weniger. Einfach weil 7 echt lang sind.
Ich muss ja auch sagen, ich weiß gar nicht, wo diese 7-Zahl, die in all unseren Messdiener-Dokumenten steht, 7 Fürbitten, 7, überall steht 7 Fürbitten.
Da gibt es tatsächlich irgendwie eine Begründung für. Ich weiß nicht mehr welche. Ich weiß nur, dass es spezifische Fürbitten halt gibt, die immer sein müssen. Zum Beispiel die letzte muss immer sein für die Verstorbenen.
Das muss nicht, genau. Aber das wird häufig so gemacht.
Genau, normalerweise hast du, da müssen wir mal nachgucken, hat jede von diesen Fürbitten hat eine spezifische Richtung.
Das stimmt. Also es heißt ja auch das allgemeine Gebet. Das heißt, die Kirche betet da natürlich auch für Dinge, die uns ganz persönlich wichtig sind. Aber gerade am Gebet für die Verstorbenen zeigt sich, dass das eben allgemeine Anliegen sind. Und deswegen gibt es eben meistens eine Fürbitte, ich sag mal, für die ganz großen weltpolitischen Sachen. Also um Frieden wird gebetet oder dann eine andere Fürbitte, die irgendwas mit Deutschland und Europa zu tun hat. Also dass wir haben in Münster ein schönes Gebet, wo mal ein Priester gebetet hat, gibt den Regierenden besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Also irgendwie die Kreise werden immer kleiner, also von der Welt, Europa, Deutschland, bis wir dann irgendwann hier vor Ort sind. Also ich muss gestehen, das kommt tatsächlich eigentlich eher seltener vor, dass wir wirklich konkret für Anliegen hier in Wessum oder Wöhlen oder in Ahaus beten, sondern irgendwie sind das dann schon immer wirklich sehr allgemeine Angelegenheiten. Also nicht so nach dem Prinzip, wir beten jetzt für Lieschen Müller, dass sie wieder gesund wird. Könnte man machen. Es gibt auch Gemeinden tatsächlich, die machen das. Es gibt tatsächlich auch viele Messen, bei denen ich gewesen bin, da waren einfach freie Fürbitten, wo die Leute einfach dann sagen konnten, keine Ahnung, boah, ich stehe jetzt vor so einer schwierigen Prüfung, hilf mir, dass ich diese Prüfung gut bestehe. Mhm. Oder meine Mutter ist krank, macht, dass sie wieder gesund wird. Wo Leute einfach spontan dann das aussprechen, was sie bewegt.
Ja, das haben wir auch bei der Wortgottesfeier-Leiterkurs so gelernt, dass man das machen kann. Also das, entweder man macht das so, dass die das dann tatsächlich sagen dürfen, dann sollte man denen aber halt am Anfang der Messe meistens so ein, oder der Wortgottesfeier ein kurzes Heads abgeben. Heute sind es offene Fürbitten, also überlegen Sie schon mal im Laufe der Zeit jetzt bis zu den Fürbitten, was sie sagen wollen. Normalerweise sitzen da alle so bedröppelt aus, aber was wäre hier?
Sonst gibt es immer so eine unangenehme Gebetsstille, genau. Wo alle nochmal ganz tief in sich gehen müssen.
Genau, aber es gibt natürlich auch Fürbitten, die sind dann tatsächlich, die sind auch individuell, aber dann gibt es tatsächlich einfach nur diese Stille. Dann gibt es Fürbittenstille, wo dann jeder seine individuellen Bitten vorbringen darf und dann wartet man so ein paar Minuten und dann am Ende sagt man dann zusammen, Herr, erbarme dich. Genau, das gibt's alles, aber wie die halt abfolgen, wie viele das sind, so das variiert, aber meistens ist es wirklich so aus dem Kreis, vom großen bis zum engeren Kreis und die haben natürlich auch meistens eine ähnliche Struktur. Da gibt es verschiedene Enden, wir würden nicht erhöre uns oder was gibt es noch?
Ja, das ist jetzt dieser gruselige Moment, wo alle immer wieder vergessen, was der Lektor erst vorgelesen hat. Genau. Also standardmäßig, und wenn ich Gottesdienst vorbereite, dann mache ich immer nur Fürbitten, die enden mit wir bitten nicht, erhöre uns.
Das kennt jeder.
Das vergisst keiner. Aber es gibt dann auch
Herr, schenk uns deinen Segen oder so.
Ja, sowas. Oder sowas. Du Licht der Welt, leuchte in uns.
Ja.
Das ist dann mal thematisch, passt da sehr gut. Aber solche Sachen, da haben immer das Potenzial, dass dann eine Fürbitte kommt und alle sich denken, ja, spannend. Was muss ich jetzt nochmal sagen? Das ist immer so unangenehm, weil dann hört man so ein halbes Genuschel und deswegen, Leute, wenn ihr mal Fürbitten vorbereitet, macht einfache Fürbittrufe. Also wirklich, wir bitten dich, erhöre uns. Ja. Das ist aus Erfahrung gut.
Oder ihr müsst den Zelebranten vorher coachen, dass der definitiv zur passenden Zeit einsteigt, weil Pater macht das manchmal, dass der dann erstmal abwartet, ob die Leute antworten. Und wenn die dann nicht antworten, dann spricht er ins Mikrofon und dann nimmt er die alle mit.
Deswegen, was sich tatsächlich auch bewährt hat, ist, dass du deine Fürbitten mit irgendwas enden lässt, wo sofort klar ist, okay, jetzt ist die Fürbitte zu Ende. Mhm. Also wenn ich dann sage, ja, wir beten jetzt darum, dass es keinen Hunger mehr in der Welt gibt, du Brot des Lebens.
Ja.
Also irgendwie ein Satz, der dann in jeder Fürbitte kommt, damit die Leute wissen, okay, jetzt muss ich meinen Satz sagen, dann sind die Leute bereit.
Und Betonung ist auch wichtig. Aber wir wollen gar nicht so weit abschweifen, das heißt einfach nur persönliche Erfahrung. Die Fürbitten sind dann auch irgendwann mal zu Ende. Und damit,
richtig, der Lektor setzt sich wieder hin.
Genau, der Lektor setzt sich wieder hin und damit endet dann auch der Wortgottesdienst. Und damit endet auch unsere heutige Folge Altargeflüster, schon ein bisschen früher als gedacht. Wir haben nämlich jetzt schon so lange gedreht, dass wir uns dazu entschlossen haben, 3 Teile daraus zu machen. Also nächstes Mal gehen wir auf die Eucharistiefeier ein. Deswegen hier der schöne, klare Kartisch. Ist gut, dass die Liturgie so strukturiert ist, muss man an der Stelle sagen. Und in Teil 3 gehen wir dann auf die Fragen ein, die wir von den Messdienern bzw. von anderen Leuten noch bekommen haben. Ich bedanke mich, Henning, dass du hier bist.
Sehr gerne.
Wir starten direkt in Durchgang 2 und ihr könnt uns gerne abonnieren auf Spotify, YouTube, natürlich als Videopodcast, ansonsten überall, wo man Podcasts hören kann. Hier nochmal alles verlinkt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.